Von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Ist euch zu warm jetzt? Ist euch jetzt kühl genug? Sollen wir die Tür zumachen? Zieht's? Okay. Ja, wir haben heute ein bisschen wärmer gemacht, nachdem es letzte Woche ja so wahnsinnig kalt war und wir nicht wirklich wussten, wo wir das so einstellen können, dass es in Ordnung ist. Ja? Also wir haben es ja warm gekriegt, aber ein bisschen zu viel. Gut, wunderbar. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir diese Dinge anschauen, dann merken wir, dass in den Kulturen, in den Festen, die wir feiern, viele, viele gute Dinge drin sind, die aus dem Wort Gottes kommen. Und manche dieser Feste sind natürlich so verbogen und so verzerrt, dass das nicht rauskommt, der wahre Kern, dass der so überlagert ist und zugehängt ist, dass man ihn nicht sieht. Und das Beste, was ihr machen könnt, naja, was heißt das Beste? Aber doch, eins der Besten ist, nach Israel fahren und euch die heiligen Pilgerorte anschauen, also die besonderen Orte der Geschichte von Jesus. Und da werdet ihr sehen, mit wie viel Zeug das überlagert ist. Man kommt gar nicht mehr an das Original ran. Man kann nicht wirklich den Stein sehen. Vielleicht kann man ihn noch irgendwo in einem Loch fühlen oder so. Aber da ist so viel Gehänge, da sind so viele Regeln, da sind so viele komische Dinge, die das überlagern. Und ich finde es immer wunderschön, wenn wir dann aus den verschiedenen Kulturen die Feste oder Besonderheiten halt präsentiert bekommen und die direkten Verbindungen zum Wort Gottes sehen. Und da merken wir, dass die Welt durch einen Schöpfer gemacht worden ist. Und nicht nur das, sondern dass dieser Schöpfer unser nahbarer Gott ist, der in Jesus auf diese Welt gekommen ist und Mensch geworden ist, so wie du und ich, und deshalb nichts lieber hat, als dass wir ihn wirklich erkennen, ihn sehen und erfahren dürfen. Amen. Heute Morgen können wir mal Matthäus Kapitel 7 aufschlagen. Matthäus Kapitel 7. Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. Das ist für uns ein bekanntes Wort von der breiten und der engen Pforte, von dem breiten Weg und dem engen Weg. Und es steht in der Bergpredigt, in dieser Grundverfassung, die Jesus an seine Jünger gibt, die er für das Königreich Gottes hier ausrollt. Und wenn man den Wissenschaftlern, den Profis, denen, die sich wirklich tief beschäftigt haben mit allen möglichen Texten dieser Welt, glaubt, dann sagen sie, dass es nichts Fantastischeres gibt als die Bergpredigt. Nichts Einfacheres und nichts Fantastischeres. Und das ist immer wieder ein Argument, ja, ihr und eure Bibel, was hat das schon? Das ist so komisch geschrieben, das sind so Fabeln, so Märchen, so Geschichten, die irgendwie aneinander gereiht werden. Aber wir haben es gestern Abend und ich per Zufall, meine Eltern mit Vorsatz, wieder gesehen. Professor Werner Gitt hat in seinem Vortrag, den sie angeschaut haben und ich dann eben auch kurz, gesagt, dass je tiefer die Wissenschaft forscht, desto mehr entdeckt sie, dass die Bibel wahr ist. Und ich wusste das auch schon und ihr wusstet das auch schon. Und ich möchte es euch zurufen, seid ermutigt darin, das zu glauben. Wirklich davon überzeugt zu sein, dass Gott uns ein Buch in die Hand gegeben hat, dass er uns lebendig gemacht hat in Jesus, den wir persönlich erfahren dürfen, dass es die Wahrheit ist. Und selbst wenn die Wissenschaft festgestellt hat, dass es nicht die Wahrheit ist, dann hat sie nur noch nicht lang genug gesucht, bis sie die wahre Wahrheit gefunden hat, sondern eben nur an der Oberfläche gekratzt hat. Denn unser Gott, er versteckt sich manchmal. Zumindest hat er seine Gemeinde versteckt, verborgen in Christus. Amen. Ja, also nicht überrascht sein. Aber auf der anderen Seite hat er sich offensichtlich in alles Mögliche hineingeschrieben und hat Zeichen und Wunder gegeben, die einfach nur unglaublich sind. Und auf diesem Weg dürfen wir gehen. Und jeder von uns ist einzigartig. Hast du das gewusst? Kannst du ruhig mal so deinen Nachbarn anschauen und sagen, boah, der ist eigenartig. Kannst du für dich sagen, musst du ihm ja nicht sagen. Vielleicht fühlt er sich da nicht so gut. Aber wir sind einzigartig. Jeder Einzelne von uns ist in seiner Persönlichkeit von Gott ganz bewusst so gemacht. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich. Gott hat diese Welt geliebt. Und er hat den Mensch ins Zentrum gesetzt bei seiner Schöpfung. Und so einzigartig der Mensch ist, so sehr glauben wir das oft nicht. Warum? Weil wir hineingepfercht werden in Systeme, in Vorstellungen und wir auch für uns selbst manchmal festgelegt haben, dass wir ja, uns gar nicht so mögen, wie wir denn nun sind. Und dann haben wir noch eine Spannung auszuhalten, nämlich zwischen dem, was wir annehmen sollen und dem, was wir vielleicht auch werden sollen. Ja? Also bei Gott gibt es nicht Stillstand, sondern bei Gott gibt es immer Entwicklung. Ja, es gibt immer eine Veränderung. Und in diesem YouTube-Video, da hat er ein Beispiel gebracht und ich bringe die Zahlen jetzt natürlich nicht so zusammen und wollte die auch jetzt gestern nicht noch raussuchen. Aber da hat er über die Schneeflocke gesprochen und endlich mir auch eine Erklärung gegeben, warum die so einzigartig ist. Also nicht nur überhaupt der Schnee, wie der überhaupt funktioniert, sondern was es auf sich hat und warum jede Schneeflocke, die jemals in der gesamten Weltgeschichte gefallen ist und jede Schneeflocke, die in Zukunft noch fallen wird, kommt nicht zweimal vor. Jede Schneeflocke. Papa, wie viele Milliarden Atome gibt es in einer Schneeflocke? Irgendwas mit 6. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Eine Schneeflocke beinhaltet eine unendlich, wie viel?
600 Millionen.
600 Millionen H2O kommen da drin vor. Und die 120 Grad Anordnung der Wasserstoffatome am Sauerstoff. Oder andersrum, bringt in der Kombination, die werden ja aneinandergereiht, jedes ist mit jedem verbunden, so viele Möglichkeiten, dass jede Schneeflocke einzigartig ist, obwohl schon so eine Riesenmenge an Atomen da drin ist und Verbindungen. Versteht ihr das? Können wir uns nicht vorstellen, oder? Aber das ist einzigartig. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Jedes Blatt an jedem Baum ist einzigartig. Warum sollte der Mensch gleich sein? So, wenn du merkst, oh, ich bin anders als der andere, dann musst du dich einfach freuen. Dann musst du sagen, boah, cool. Und wenn du jemanden entdeckst, der anders ist als du, dann ärgere dich nicht, sondern sag, Mensch, mega, da ist Gott drin. Ist das nicht cool? Ist das nicht? Das ist doch zum Ausflippen, finde ich. Das ist richtig genial. Und das hat Gott da reingemacht, weil er sagt, ich bin der Schöpfer und ich mache nichts gleich. Sondern er ist individuell. Gott möchte den Menschen aber nicht einfach irgendeinen Weg laufen lassen und sagen, ja, ist egal, sondern Gott hat ihn in den Garten Eden hineingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, du darfst in meiner Gegenwart leben. Du darfst mit mir leben, du darfst in der Kühle des Abends komme ich dich besuchen. Und dann reden wir über den Tag. Du darfst dich an den Früchten freuen, die ich für dich geschaffen habe. Du darfst dich an den Tieren freuen, die du mit Namen benennen darfst. Und noch so eine Referenz. Er hat dann gesagt, dass früher haben die Leute gedacht, ja, so 1000 Sterne gibt es da. Und irgendwie kann man dann aber letztendlich heutzutage hochrechnen, dass es ungefähr so 25, also eine 10, eine 1 mit 25 Nullen gibt. Und weil wir ja so gut mit Zahlen sind, der Mensch ist eigentlich überhaupt nicht gut mit Zahlen. Nur mal so ein Beispiel, der Computer würde, wenn er pro Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen macht, waren es Milliarden oder Millionen? Oder ist auch egal, ne? würde er 30 Millionen Jahre rechnen, nein, damit er zählen würde. Zählen, diese Zahl. Zählen, so viele Sterne gibt's. Und dein Gott hat sie alle mit Namen benannt. Ist es nicht fantastisch? Und dieser Gott möchte uns begegnen, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Jetzt hat er uns da in den Garten Eden gesetzt, nur leider ist da die Sünde reingekommen. Das sich wegwenden von Gott, dem Befehl Gottes, dem Gebot Gottes, nicht Folge zu leisten, sondern von genau dem Baum zu essen, von der verboten gewesen ist, mit einer Halbwahrheit. Ihr werdet so sein wie Gott. Sind wir so wie Gott? Sag mal ruhig ja in diesem Fall. Ja, wir können unterscheiden zwischen gut und böse, oder? Also zumindest haben wir die Möglichkeit gekriegt, das Böse auch zu entdecken. Und Gott wollte das nicht, weil er wollte in Heiligkeit und Reinheit mit uns leben, in Gemeinschaft. Und jetzt hat er etwas gemacht. Er hat gesagt, okay, ich will die alle bei mir im Himmel haben. Ich will die alle in meiner Gegenwart haben. Also werde ich einen Weg schaffen, durch den sie wieder hineinkommen in die Gemeinschaft mit mir. Nicht erst dann, wenn sie mit mir im Himmel sind. Wir haben letzten Sonntag fantastisches Zeugnis darüber gehört. Sondern auch schon auf der Erde, in der Zeit, in der sie hier leben, dürfen sie mein Leben genießen. Und das ist einfach fantastisch, das ist einfach wunderbar. Und dazu gibt es einen Weg. Und dieser Weg, davon gibt es zwei. Welchen wählst du? Welchen hast du gewählt? Sag jetzt den schmalen Weg. Ich hoffe, dass wir alle den schmalen Weg gewählt haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht gewählt hast, wenn du zuhörst online und noch nicht gewählt hast und sagst, ich habe die von den zwei Wegen noch nicht gehört, dann soll das heute an dich gehen. Es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Und Jesus spricht hier, dass er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Verdammnis führt. Es gibt einen Weg, der ist so breit, der Zugang zu diesem Weg ist so breit, dass man da selbstverständlich reingeht. Und dieser Weg, der hat all die schönen Dinge des Lebens, so die Lust der Gefühle, des Fleisches, dazu, worauf man Bock hat. Man kriegt gesagt, man kann so bleiben, wie man ist. Der andere muss einen einfach so lieben. Das neue Liebesverständnis zwischen zwei Menschen ist, ja, du musst mich so akzeptieren, wie ich bin. Ansonsten liebst du mich nicht. Und da kommen die unterschiedlichsten Skurrilitäten heraus. Da sind aber auch wirklich schöne Dinge. Man kann sich über das Leben freuen. Man kann den Wein unendlich genießen. Man hat Freiheiten, die man auf dem schmalen Weg nicht hat. Man wird auch sonst nicht behelligt. Die Bibel sagt sogar, dass die Leute, die auf diesem breiten Weg gehen, die durch dieses breite Tor gegangen sind, dass es denen besser geht, dass die Erfolg haben, dass die Geld haben, dass die auch ihr Unwesen treiben können, einfach Leute bestimmen können, befehligen können. Und niemand scheint sie aufzuhalten. Alles Mögliche ist auf diesem breiten Weg. Und es gibt bestimmt bessere Beschreibungen, als ich die jetzt gegeben habe. Und dann gibt es aber die Pforte, die eng ist. Und die ist ziemlich eng. Die ist so unendlich eng, dass sie mit einer Person zu tun hat. Dass sie eine Person ist. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Warum? Weil es eine Wahrheit gibt. Es gibt nicht viele Wahrheiten, sondern es gibt eine Wahrheit. Und es gibt auch Herausforderungen, weil viele dieser Süßigkeiten, die wir auf dem breiten Weg haben, die wir in unserem Leben haben, die sind nicht gut für uns. Also nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Natürlichen ist Süßigkeit eigentlich nicht gut. Zucker ist ganz mies, macht uns kaputt. Es gibt Leute, die sagen, wegen Zucker sind wir krank. Also als Ursache. Also, schmal ist der Weg. der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Und im Lukas-Evangelium heißt es sogar, dass wir darum ringen sollen, hineinzukommen in diese enge Pforte. Warum müssen wir denn ringen? Weil es auf dem Weg zu dieser engen Pforte so viele Hindernisse gibt. Da gibt es einen, der will nicht, dass du da reingehst. Den Belzebub, den Herrn der Fliegen. Der verwirrt deine Gedanken. Der will nicht, dass du sagst, ich will aber durch diese enge Pforte. Und wer ist diese enge Pforte? Es ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu diesem Schafsstall. Ich bin diese Tür, durch die du durchgehen musst. Johannes Kapitel 10, Vers 9. Und wenn Leute nicht durch diese enge Tür gehen, auf diesen Weg, dann gehen sie anders da rein. Ich habe leider das Bild jetzt nicht mitgebracht. Es gibt so komische Dinge, die in Deutschland geschehen. Und da gibt es ein Format, ganz kurze Videos sind das immer, ich glaube beim NDR oder wo. Da werden meistens Bausünden oder so beschrieben. Also, dass da irgendwas geplant worden ist und jede Menge Geld ausgegeben worden ist und so. Und da gab es einen Bahndamm. Und stellt euch vor, dieser Bahndamm ist ungefähr doppelt so hoch wie jetzt diese Bühne. Und da ist hier eine Tür, eine richtig coole Eisentür, so richtig stark. Ja? Und davor sind Treppen. Und dieser Zaun, der geht jetzt hier so lang und noch ein bisschen darüber, so ungefähr so breit wie die Bühne. Und da ist die Bahn. Und die ist abgeschlossen, weil da darf natürlich nur das Betriebspersonal da hochgehen oder die Prüfer oder wer auch immer da offiziell gehen darf. Darfst du nicht einfach gehen. So ähnlich wie bei uns an der Autobahn, wo es so einen Dienstweg geht, an der Brücke hoch. Den darf ich nicht hochgehen. Ne? So, und dann wird das angeschaut und dann schwenkt die Kamera. Und die schwenkt jetzt original, die schwenkt genau bis hier. Und das geht natürlich da weiter. Ne? Sie schwenkt bis hier. Und da hört der Zaun auf. Und ratet mal, was da ist. Eine Treppe. Die gleiche Treppe, die da ist. Genau die gleiche. Und man fragt sich, warum haben die da einen Zaun hingebaut? Ja, das ist ganz einfach. In Deutschland, so stelle ich es mir zumindest vor, gibt es ein Gesetz. Und in diesem Gesetz heißt es, wenn da eine offizielle Treppe ist, dann muss da eine Tür vor sein, weil sonst geht da ja einer hoch. Und irgendwie haben die Planer wohl nicht weitergeguckt. Und den Zaun noch ein bisschen weitergezogen oder die Treppe weggemacht. Vielleicht gab es keinen Beschluss, dass man die andere Treppe wegmacht oder wie auch immer. Aber so ist es im Geistlichen auch. Also wunder dich nicht, reib dir nicht die Augen, wenn du an ein Hindernis kommst, wo etwas verschlossen ist und du sagst, ja, aber da gibt es doch eine Treppe und viele benutzen diese Treppe. Aber die Bibel sagt, benutzt die Tür. Du brauchst erstmal den Schlüssel, du brauchst die Erlaubnis. Dann sag nicht, ich gehe einfach dran vorbei. Sondern benutzt diesen Weg. Und so ist es auch mit dieser engen Pforte. Es sind viele auf dem Weg unterwegs, auf diesem schmalen Weg, die da eigentlich gar nicht hingehören. Also das heißt, die sich gesagt haben, meine Stadt, die liegt ganz nah an diesem Weg. Und wenn ich jetzt durch die Pforte reingehen würde, dann müsste ich ja tagelang zurücklaufen. Tagelang. Und dann müsste ich da durch diese Pforte durch. Und dann müsste ich ja den ganzen Weg wieder bis zu meiner Stadt laufen und das hätte ich ja alles schon gespart. Und dann sagen die sich, ja, ich gehe einfach auf diesem Weg, ich befolge einfach die Regeln auf diesem Weg. Die sind fromm, die sind höflich, die sind entschieden, die haben so alle möglichen Ideen. Aber eins haben sie nicht, den Brief, der gegeben worden ist an der Tür. Und an dem Kreuz, das dahinter liegt. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Niemand kann in den Himmel kommen. Niemand kann in Gemeinschaft wirklich mit Gott leben, wenn er nicht durch Jesus geht. Bist du durch Jesus gegangen? Bist du ihm begegnet? Dieser Weg zurück aus deiner Stadt, die vermeintlich schon auf dem Weg ist, der Weg zurück zu Jesus, das war dein Kampf, einzusehen, wer ist Jesus? Was hat er für mich getan? Was hat er für mich gemacht? Warum ist es notwendig, dass ich ihn überhaupt finde? Vielleicht war es aber auch schon deine Suche in der Welt zu sagen, ich bin hoffnungslos, ich bin verloren, ich bin alleine, ich habe Schuld auf meinem Rücken. Und ich muss jemanden finden, der mir die Schuld wegnimmt. Und dann sagt Jesus, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und so sind wir zu Jesus gekommen. Nochmal zu dem breiten Tor, zu dem breiten Weg. Jetzt ist das so in der Welt, ja, man kann schon tun und lassen, was man will, so in der Regel. Man muss das eben nicht so machen wie bei Jesus, nicht so machen wie bei Gott. Aber so sehr das ja so scheint, so sehr wisst ihr alle, dass wir uns in der Welt doch sehr anpassen müssen, oder? Wenn wir nicht so sind wie die Welt, wenn wir nicht genau die gleichen komischen Sachen mitmachen wie sie, dann sind wir draußen. Manchmal hat man auch einen Hass auf eine Gruppe, nur weil die besonders ist. Und wenn eine andere Gruppe, wenn mit einer anderen Gruppe das Gleiche gemacht wird, da sagt niemand was. Sehen wir jetzt da unten in Israel und Syrien. Die einen, die werden vermeintlich abgeschlachtet. Israel bekämpft Gaza und macht so viele Menschen da, tötet da so viele UNO und so. Aber vorher wird ein Tamtam gemacht, dass sie das da alle machen. Aber wenn in Syrien Leute verfolgt werden, wenn in Syrien Leute umgebracht werden, ist das egal. Und der Oberknaller ist dann, du sprichst das irgendwie an, dann wird das auch noch abgemildert. Und wird noch so getan, als wenn einzelne Menschen nicht zählen. Wie auch immer. In der Welt ist es doch nicht so einfach. Wie musstest du dich durchkämpfen auf deiner Arbeit? Wie musstest du dich durchkämpfen in deiner Beziehung, in deiner Ehe? Welche Kompromisse musstest du machen? Wie musstest du dich anpassen? Und vielleicht jetzt auch aus der Rückbetrachtung, wie viel Unfreiheit hast du eigentlich gehabt? Wenn wir dann daran denken, dass du vielleicht Dinge gar nicht wolltest, die du aber gemacht hast. Wenn du vielleicht sogar Dinge gemacht hast, weil du sie von innen heraus machen musstest und Sklave deiner eigenen Begierden, deiner eigenen Lüste, deines eigenen Charakters gewesen bist. Und wie viel Schaden hast du angerichtet? Wie viel habe ich angerichtet? Ist es so? Und dann kam Jesus. Dann hat er dich befreit davon, hat dich herausgezogen und mitgenommen in seinen Weg. Also die Lüge, dass der breite Weg so einfach wäre, die stimmt gar nicht. Also ne, ist eine Lüge, die vermeintliche Wahrheit ist eine Lüge. Dass das so. Ja. Es gibt, ja, manchmal ist dieser, ja, in dem Vers 14, da heißt es eben, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Hier haben wir beides. Es gibt nur Jesus, der uns auf diesen Weg des Lebens führt und bei dem wir wirklich zur Freiheit kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oh, ich dachte, die Pforte ist eng und es ist schwierig, da reinzukommen. Aber Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein anderer Bibelvers heißt, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ja, wie eng ist jetzt nun die Pforte? Ist sie wirklich so eng? Wie schmal ist sie denn? Oder Jesus und der Schächer am Kreuz. Jesus tut gerade das Werk des Vaters. Er gibt sein Leben hin, er gibt seinen Körper hin. Er hat die Schmach getragen, er wurde verspottet, er wurde ausgepeitscht, er hat Blut vergossen, er hat die Dornenkrone getragen. Er ist ans Kreuz geführt worden, er ist ans Kreuz geschlagen worden und hängt jetzt so an diesem Kreuz. Für deine und meine Schuld. Und dann sind da zwei Verbrecher, einer rechts, einer links. Und beide spotten. Und auf einmal sagt der eine, aber wir sollten aufhören damit, weil der hat doch gar nichts getan. Wir haben unsere Schuld, echt. Wir haben wirklich Verbrechen getan, aber der hat doch gar nichts getan. Und dann sagt er zu Jesus, weil er sich nichts anderes traut, sagt er, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich. Und was sagt Jesus dann? Ja, Moment mal. Wo haben wir das Antragsformular? Wie sieht das überhaupt aus? Wir müssen erstmal hier den Kurs machen oder das. Nein, er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Warum? Das Werk, das er tut, das ist fast schon komplett. Und er kann es im Vertrauen sagen, wenn einer nur anfängt zu fragen, wenn einer nur anfängt, irgendwie zu glauben, wenn einer nur anfängt, den Namen Jesu zu rufen, wenn einer nur anfängt zu bitten, Jesus, befreie mich, dann ist es schon drin. So breit ist diese Tür. Und ich freue mich über die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ja ungefähr, die Hütte selbst, ne? Dieses Zelt, ist ungefähr so groß wie dieser Raum, ja, ungefähr. Und der Vorhof ist noch mal größer. Der Vorhof ist ungefähr 100 Meter lang und 50 Meter breit, ja. Und Nein, das stimmt nicht. 22 Meter breit und 45 Meter lang, so, 100 Ellen. 22,5 Meter breit, das hier sind 6,75 Meter, ja, nur so zur Orientierung. Wenn wir das jetzt mal runterrechnen, dann bei einer 9 Meter Tür, diese Tür, um in die Stiftshütte hineinzukommen, in diesen Vorhang, behangenen Vorhof, die war 9 Meter. Und wenn man das runterrechnet, dann sind das 30% auf jeder Seite, und 40% in der Mitte. Jetzt mal eine Frage, wenn hier in der Mitte 40% eine Tür ist und da 30% und da 30%, hast du den Eindruck, die Tür ist eng? Nein, du hast das Gefühl, die Tür ist breit. Nicht, weil ich im Wort Gottes widersprechen will. Jesus spricht ja einen besonderen Punkt an. Der Punkt ist, Gott hat seine Tür möglichst groß gemacht. Er hat nämlich die ganze Sünde der Welt auf Jesus geworfen. Ihn zum Fluch gemacht. Er hat für sich das Sündenproblem gelöst. Er hat kein Problem mehr mit Sünde. Aber er braucht es, dass der Mensch im Glauben auf ihn zukommt und sagt, ich will das auch. Ich möchte diese Erlösung haben. Ich will Teil deines Reiches sein. Und ich will die Vergebung annehmen für mein Leben. Meine Schuld bekennen. Und deshalb hat Jesus das gemacht, diese Stiftshütte, Gott mitten unter seinem Volk zu sagen, ich bin da, komm zu mir. Und wenn du ein Problem hast mit deinem Nachbarn, wenn du ein Problem hast in deinem Leben, dann komm zu mir, bring ein Opfer. Wenn du dich bedanken willst, komm hinein, bring ein Opfer. Ich bin da, ich bin dieser Gott. Die Schwierigkeit ist, dass der Weg nur durch Jesus ist. Und bring mal in einer Diskussion, bring mal in einem Gespräch den Namen deines Gottes aufs Tableau, zu sagen, ja, wir glauben ja hier alle an Gott, aber ich glaube an Jesus, dass er der Sohn ist, in dem sich Gott offenbart hat. Dann kippt das Gespräch. Dann ist das nicht mehr so einfach. Dann ist er der Eckstein, über den die Bauleute dieser Welt stolpern und den sie verworfen haben und der aber zum Eckstein geworden ist, an dem wir uns orientieren. Ich brauche Jesus, ist das Zweite, was du sagen musst. Ich brauche ihn wirklich. Und ich bin ein Sünder. Mich trennt Sünde von Gott, von der Gemeinschaft zu Gott, trennt mich Sünde. Und ich muss alles loslassen. Und dann kommst du hinein auf diesen Weg, durch diese enge Pforte. Und dann kommst du an das Haus des Auslegers. Und wer ein bestimmtes Buch schon gelesen hat, der weiß, wovon ich jetzt hier spreche. Es gibt ein Buch, das heißt Die Pilgerreise. Das habe ich mir jetzt angehört. Ich meine, bei Audible kann man das hören und bei verschiedenen anderen. Rate ich euch auch, ist richtig cool. Und da geht dieser Pilger, diese Pilgerreise, und er kommt an das Haus des Auslegers, nachdem er durch die enge Pforte gekommen ist. Sein Rucksack, also er musste da durchgehen, so. Und dann kommt er an das Haus des Auslegers und der erklärt ihm alles Mögliche über das Reich Gottes, was wichtig ist für seine Reise, für seine Pilgerreise. Und dann kommt er an das Kreuz. Und an diesem Kreuz fällt diese Last, dieser Rucksack ab. Den Kampf, den er vorher durch die Pforte hatte, war, loszukommen von seiner Stadt, loszukommen von seiner Frau, loszukommen von seinen Kindern, von den Leuten, die ihn zurückhalten wollten. Aber nicht jeder, der in die Gemeinde hineinkommt und sagt, ja, ich brauche Jesus, hat schon verstanden, um was es geht, sondern er muss erst noch an das Kreuz geführt werden. Dazu braucht er eine Predigt. Eine Predigt von dem, was wichtig ist. Römer Kapitel 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Die Menschen brauchen die Predigt. Sie brauchen das Wort Gottes, das gepredigt wird und durch das Gott reden kann, hinein in das Herz. Dass bei ihnen Glauben entstehen kann. Sie müssen es hören, die Botschaft muss ihnen verkündigt werden und dazu sind wir alle eingeladen. Nein, wir sind sogar befehligt worden, das zu tun. Diese Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, in Worten und in Taten mit unserem Leben. Dass wir die Botschaft der Welt bringen und so diesen Glauben schaffen können. Und dieses Kreuz, das ist über allem. In diesem Video vom Professor Werner Gitt, da hat er das Kreuz beschrieben. Und er hat verschiedene Bilder gebracht. Ich habe die dann gestern lange gesucht noch. Das ist ja immer ein Problem mit Copyright und so weiter. Ja, wegen YouTube kann man das immer alles nicht zeigen. Aber ihr könnt selber mal googeln. Wenn man eine Träne trocknen würde und sie unter das Mikroskop legt, dann ist da ein Kreuz drin. Deine Tränen sind kreuzesförmig. Der Kommunismus, der ja keinen Gott wollte, hat sich gedacht, wir bauen uns einen Turm, so wie die bei Babel, ne? Und den haben sie mitten in Berlin hineingebaut. Ich war da jetzt mal gewesen, habe mir den mal angeguckt. Und die haben gedacht, eine Kugel wäre ganz cool. Und wenn die Sonne auf die Kugel geschienen hat, auf dem Alexanderplatz, auf diesem Funkturm, was hat der Turm dann für eine Botschaft in die Welt gesandt? Die Kreuzesbotschaft. Weil die Sonne bricht sich in der Kugel wie ein Kreuz. Und somit wurde ganz Berlin, der gesamten DDR, der ganzen Welt gesagt, das Kreuz steht im Mittelpunkt. Und das war jetzt neu, das, was ich jetzt sage, wenn ihr denkt, dass der Mensch klüger geworden wäre, dann habt ihr euch geirrt. In Dubai steht das Stand, bis ein besseres gebaut worden ist. Aber das beste Hotel der Welt in Form eines Segelboots vor der Küste von Dubai. Man hat sogar Landmassen da ins Meer gekippt, hat Häuser dahin gebaut und hat gedacht, man ist der King. Man wird die ganze Welt wird man irgendwie einladen können und ja, sie kommen alle dahin und verkaufen jetzt sogar Dubai-Schokolade. Kauf mir lieber Lindt, das wird hier gemacht. Regional, ne? Also ich bin ja hier ganz konform. Jetzt haben sie dieses Hotel da hingebaut und es existieren ganz wenige Bilder beziehungsweise keins. Also ich habe gestern kein vernünftiges Bild gefunden. Ich frage mich, warum. Ein Bild vom Meer aus auf dieses Hotel, auf die Stadt. 200 irgendwas Meter hoch, höher als der Eiffelturm. So ist diese Fassade. 200 Meter. Und jetzt hat man sich gedacht, ja, da oben wäre doch cool, wenn wir da ein Restaurant hinkriegen würden, ne? Dann hat man da ein Restaurant hingebaut und hat somit das größte Kreuz der Welt gebaut. In einem muslimischen Land, in dem muslimischen Land, wie auch immer du das nennst. Da, wo der Mammon regiert. Der Teufel hat gedacht und Gott hat gemacht. Amen. Das Kreuz verkündigt. Vielleicht kennt ihr das Kreuz des Südens. Ich habe da auch Bilder mitgebracht. Ihr könnt auf der Dropbox mal gucken, ob ihr die findet unter aktuelle Predigt. Das Kreuz des Südens. Ich habe es mir leider nicht gemerkt, als ich in Brasilien war. Aber das Kreuz des Südens ist eines der kleinsten Sternbilder. Und Gott hat dieses Kreuz mitten in den Himmel gezeichnet, um zu sagen, als die Schöpfung noch nicht angefangen hat, habe ich schon das Kreuz geplant in Jesus. Ich habe Jesus gegeben, damit du mir nachfolgen kannst, damit du in die Gemeinschaft mit mir kommst. Und deshalb male ich das Kreuz des Südens in die Sterne hinein. Und an diesem Kreuz des Südens gibt es, wie heißt der Sack jetzt nochmal?
Kronenzweig.
Nochmal?
Kronenzweig.
Der Kohlensack. An diesem Kreuz gibt es den Kohlensack. Wenn da das... Ja, blätter mal weiter. Hier, das ist dieses Hotel. Von der anderen Seite könnte ich vorstellen, das ist ein Kreuz. Und noch mal weiter. Wo sind diese Sternbilder? Da sind noch Sternbilder. Ja, und dann noch mal eins. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe dann... Ja, seht ihr das Schwarze da? Das ist neben dem Kreuz des Südens und das ist der Kohlensack. Und dann gibt es noch ein Schatzkästchen. Das ist da drüber. Das sieht man jetzt nicht gut. Ich habe aber auch noch ein Bild davon, glaube ich. Ja, das Schatzkästchen. Und das strahlt in unterschiedlichsten Farben, funkeln da die Sterne. Und somit hat Gott an dieses Kreuz des Südens die Hölle gebaut und den Himmel gebaut. Und der Mensch, wenn er darüber nachdenken würde und ein bisschen die Bibel lesen würde, könnte er sagen, ja, ich sollte mal darüber nachdenken. Das Kreuz. In Jeremia 53 Jesaja 53, Jeremia 53, Daniel, meine Güte. Jesaja 53 natürlich, das Kapitel, was bei den Juden nicht gelesen wird. Vers 4, da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Hast du auf deinen Weg geschaut? Auf deinen eigenen Weg? Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Gott hat alle Sünde auf Jesus geworfen. Und dadurch kannst du befreit gehen, diesen Weg. Und heute lade ich dich ein, diesen schmalen Weg zu wählen. Wir haben im Lobpreis schon diesen Gedanken gehabt, dass wir alles aufgeben müssen, dass wir alles ablegen müssen. Und auf diesem Weg kommen alle möglichen Hindernisse, auf diesem Weg kommen alle möglichen Lieblichkeiten und Möglichkeiten, Platz zu nehmen, einzuschlafen, irgendwas zu essen, Früchte zu essen, die den Magen verderben. Und alles Mögliche kommt uns auf diesem Weg entgegen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, diesen Führer, diesen Leiter, der uns auf diesem Weg leitet. Und zum Abschluss möchte ich nochmal in den Hebräerbrief gehen. Hebräerbrief, Kapitel 12. Also das heißt eigentlich Kapitel 10 erstmal. Kapitel 10, Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wenn du auf diesem Weg unterwegs bist, dann sei einer, der gerecht ist, aus Glauben. Glauben daran, dass Jesus das Werk getan hat. Das ist das Gebot des Vaters, dass wir an den Sohn glauben, schreibt Johannes, dass er das Werk getan hat. Das ist das neue Gebot. Das ist das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Die Werke hat Jesus schon getan, die zur Erlösung nötig sind. Die Werke, die wir tun dürfen, sind die Früchte, die daraus entstehen. Die Frucht des Lebens, die daraus kommt. Freude, Friede und so weiter. Die ganzen Auswirkungen, das liebliche Verhalten, die Veränderung im Charakter, das Demütigsein und so weiter. Aber das Werk, das zur Erlösung notwendig ist, hat Jesus getan. Und das ist das Gebot, das Gesetz, das wir einhalten müssen, dass wir wirklich glauben. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Also der Apostel, der es hier schreibt, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt zwar, dass es sein kann, dass jemand nicht glaubt. Aber vielleicht kommst du an diesen Punkt und sagst, ja Daniel, mir ist es aber in dieser Woche zu schwer gewesen. Ich hab wirklich gezweifelt an meinem Glauben. Und dann nimmt dich dieser Schreiber hier mit und sagt, wir gehören aber nicht zu denen, die nicht glauben. Lass dir das nicht einflößen durch die Gedanken, die der Teufel in dein Herz, in deinen Verstand, in dich hineinflößt, sondern glaube dem Wort. Und dann listet er auf im Kapitel 11 von all den Glaubenshelden, die geglaubt haben, die Jesus nachgefolgt sind, die in die Zukunft geblickt haben, weil sie Jesus ja nur aus den Prophetien kannten, die sie selber bekommen haben oder die vielleicht übertragen worden sind. Aber zumindest haben sie ja Jesus nicht in der Form gesehen wie wir. Aber sie haben geglaubt und sie sind durchgegangen. Und dann heißt es im Kapitel 12, also im Kapitel 6 wird nochmal gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber im Kapitel 12, Vers 2 und 3, da heißt es, und Aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir sollen auf Jesus schauen, dem Urheber und Vollender unseres Glaubens. Das ist das, was wir machen müssen, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit von unserem Weg wegwenden auf ihn. Und wenn wir auf unseren Weg schauen, und das ist so schön beschrieben auch in dieser Pilgerreise, dann ist da dieser Anführer, die Christin führt mit ihrer Gruppe, und er hat ein kleines Feuerzeug, eine kleine Lampe. Und er hat eine Karte und der guckt immer wieder auf diese Karte. Der guckt immer wieder mit diesem kleinen Licht und dann sagt der Schreiber sagt dann, und das Licht reichte aus. Vertrau darauf, dass das Licht des Wortes Gottes ausreicht für dein Leben. Dieses kleine Licht, was deines Fußes Leuchte ist. Ja, ich weiß, wir haben heute LED-Lampen, die können da bis, wer weiß wo, strahlen. Mein Bruder hat so eine fürs Fahrrad, weil der fährt schon mal längere Strecken und dann kann der, das ist wie ein Flutscheinwerfer. Irre. Aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur die kleine Leuchte des Evangeliums, die kleine Leuchte des Wortes Gottes. Sie kann auch groß, aber denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet. Bist du schon mal müde geworden auf dem Weg? Und hast du dann auch schon mal die Ansage von Jesus bekommen, warum schlaft ihr? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die hatten gerade gegessen beim Passa. Wenn man da isst, dann ist man müde danach. Trinkt man noch Wein dazu, dann ist der Rest erledigt. Und Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Aber hier sind diese tröstenden Worte, die an dich gerichtet sind, wenn du durch diese Pforte durchgegangen bist und du bist durchgegangen. Halleluja! Und befindest dich jetzt auf diesem Weg, vielleicht an dem Berg der Schwierigkeiten oder in dem Land des verzauberten Bodens. Oder wo auch immer. Auf jeden Fall kannst du müde werden in deiner Seele. Dann sollen wir daran denken, dass Jesus diese Widersprüchlichkeiten erduldet hat. Und vielleicht verstehen wir das jetzt noch nicht. Ich habe dem Johnny heute Morgen gesagt im Auto, manchmal sind hier so Spezialwerkzeuge in der Bibel, die wir erstmal so nicht verstehen, weil wir nicht wissen, wie wir die anwenden sollen. Machen irgendwie nicht so Sinn. Und dann lassen wir so rechts liegen. Dann nehmen wir wieder unsere alte Zange und unseren alten Schraubenzieher, die nie verloren gehen, aber auch nicht mehr so richtig eigentlich funktionieren. Aber sie sind halt da. Aber es gibt Spezialwerkzeug. Es gibt so Spezialwerkzeug. Und das musst du dir durch den Heiligen Geist lebendig machen lassen. Ja, dass das auch funktioniert in deinem Glaubensleben, damit ihr müde werdet und ermattet. Und einen letzten Vers, Vers 15, also 14 und 15. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung. Also wenn wir auf diesem Weg sind, dann können wir nicht einen Haken dran machen und sagen, ja, ist alles gut. Sondern wir sollen dem Frieden nachjagen. Wie schnell ist Unfrieden unter uns, oder? Auch hier in der Gemeinde. Weil wir irgendwas im Kopf haben, weil wir irgendwas im Herz haben, vielleicht auch verletzt worden sind, wie auch immer. Aber wir sollen dem Frieden nachjagen. Und der Heiligung. Das heißt, dass Gott etwas tut an unserem Leben, dass es sich verbessert im Sinne, wie er es haben möchte. Dass wir mehr verwandelt werden in sein Bild. Dass Dinge von unserem alten Wesen weg, kommen und dass er mehr deutlich wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand, und das ist mir jetzt ganz wichtig zum Schluss, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Habt ihr gemerkt, das Werkzeug, um dafür zu sorgen, dass in deinem Leben keine bittere Wurzel entsteht, über etwas, was in deiner Vergangenheit gewesen ist, was du nicht mehr ändern kannst, weil die Person gestorben ist, weil das zu weit weg ist, zu lang her oder wie auch immer, oder was aktuell passiert oder was in Zukunft passiert, dass daraus keine bittere Wurzel entsteht, brauchst du die Gnade Gottes. Und was passiert, wenn wir die Gnade Gottes erkennen? Dann erkennen wir Gottes Liebe, die sich in Jesus offenbart hat und der alle Schuld weggenommen hat, der dich befreit hat zu einem glücklichen Kind Gottes. Und sogar die Dinge, die du ja jetzt besser machen sollst, aber du kannst, wenn du an ihm bleibst, trotzdem durchkommen. Das gibt dir keinen Freibrief, alles tun und zu lassen, was du willst, sondern das heißt nur, dass wir fehlbar sind, dass wir nicht alles schaffen, dass wir auch hier noch Mangel leiden und hier noch irgendwas verkehrt machen. Aber es bedeutet, wenn wir an Jesus bleiben, dann erkennen wir seine Liebe für uns, der Schächer am Kreuz, ja klar, bist du mit mir im Paradies, kein Problem. Aber er sagt es heute Morgen auch zu dir. Und dann erkennst du diese Gnade Gottes, die dir die Schuld vergeben hat. Und dann merkst du auf einmal, ich kann dem anderen auch vergeben. Zumindest in meinem Herzen. Ich brauche nicht bitter zu sein, ich brauche nicht böse zu sein. Und selbst wenn da etwas hochkommt, wo ich merke, boah, hier wird's hart in meinem Herzen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann wird's hart. Manchmal auch mit dem Computer, aber ja, den können wir nehmen, rausschmeißen, neuen kaufen, kein Problem. Ob sich das Problem löst, ist ein anderes Problem. Aber da geht das. Aber ein Mensch wäre schlecht, wenn du ihn aus dem Fenster schmeißt. Ne? Aber dass wir die Gnade Gottes erkennen und dass wir dadurch die bittere Wurzel nicht aufwachsen lassen. Liebe Gemeinde, lass uns dafür schauen, dass wir keine bittere Wurzel in uns haben. Weil die behältst du nicht nur für dich, sondern die beeinflusst auch andere. Die macht andere kaputt durch das Gift, das wir sprechen. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir hineingehen durch die enge Pforte und auf dem schmalen Weg bleiben. Und dass wir den Herrn bitten, dass er uns die Möglichkeiten gibt, die Werkzeuge, also offenbar zeigt, was ist jetzt gerade dran, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass wir auf diesem Weg bleiben können. Und so möge der Herr euch Gnade schenken in der kommenden Woche, aber für die Zukunft, dass wir stark werden in ihm. Amen. Amen. Lasst uns